bis 1986 gab es nur Clementine. Dann hat sie auch aufgehört, weil sie sich auch für einen Playboy ausgezogen hat.
Nein, mach keinen Scheiß. Disco. Hallo und willkommen zum besten Podcast der Welt, Disco 80. Oder soll ich eventuell sagen, hallo ihr lieben Sexhäschen. Das sagen die immer in meinem Lieblingspodcast, Oh Baby. Das ist so ein Sex-Podcast. Finde ich total super. Grüße von hier aus. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Thema, das sehr, sehr schön ist. Wir beide stammen ja aus einer Zeit, in der es genau 3 Fernsehprogramme gab und man sehr, sehr oft gezwungen war, vor der Lieblingssendung Wetten, dass oder was auch immer man da schauen wollte oder das A-Team oder so, Fernsehwerbung zu schauen. Das haben wir mit Leidenschaft getan. Da gab es wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen. Und da wir beide ja auch keine Freunde haben, sind wir froh, dass wir mit euch endlich mal unsere Werbeerfahrungen aus den 80er Jahren tauschen können. Ja, da wollen wir uns heute mal etwas eingängiger mit beschäftigen.
Genau, wobei ich glaube, dass es vor Wetten, dass gar keine Werbung gab, nur höchstens so ein bisschen Sponsoring. Weil die durfte doch in der Öffentlich-Rechtlichen nur bis um 8 Uhr gezeigt werden. Und das hat doch immer um 20.15 Uhr begonnen. Oder bin ich da jetzt komplett falsch?
Ja, das ist richtig. Aber war das nicht präsentiert von Krombacher oder irgendwie so? Ja, irgendwie sowas. Ja.
Genau, das glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, wer hat Wetten, dass präsentiert? Gute Frage, ne?
Ich meine, mich erinnern zu können, aber vielleicht war es auch nur ein Fußball-Länderspiel, das von Krombacher präsentiert wurde.
Ja, genau. Die haben natürlich Alkohol und Sport ist immer eine köstliche Kombination gewesen.
Kann man ja gar nicht voneinander trennen.
Genau, ja.
Aber trotzdem, es ist ja ein schönes Thema. Da gibt es so viele, so schöne, obskure Sachen, über die man heute denkt, nein, mein Gott, wer sollte da angesprochen werden? Wen haben sich da Marketingstrategen als Opfer ausgesucht? Man fragt sich das immer wieder.
Und hat es funktioniert, ne? Also manche Werbung ist ja so durchschaubar, dass es fraglich ist. Aber man hatte ja keine Wahl, ne? Klar, man konnte auf die Toilette gehen. Aber man wusste ja auch nicht, während im Film 5-mal auf die Toilette im Regelfall. Zumindest in dem damaligen Alter nicht. Da hat man also sehr, sehr viel mitbekommen und manche Kampagnen liefen auch sehr, sehr, sehr lange. Da kommen wir gleich dazu. Aber wie immer natürlich fangen wir an mit Lügen und Wahrheiten. Und zwar habe ich für euch rausgesucht 2 Wahrheiten und eine Lüge über Werbung in den 80er Jahren. Und am Ende des Podcasts der Folge, wie immer, lösen wir auch, was Lüge und was Wahrheit ist. Dann fange ich mal da damit an. Lüge, Wahrheit Nummer 1. Wrigley's Spearmint Gum. Kennt ja jeder. Ne? Mit den riesigen Kaugummi-Packungen sind die Leute da immer durch die Gegend gelaufen. Gibt es heute nicht mehr. Es gibt kein wirklich Spearmint-Gum mehr, behaupte ich jetzt mal eben ganz dreist. Das zweite, Frau Antje bringt Käse aus Holland, kennt man natürlich auch. Ne? Und die damalige Frau Antje zog sich 1984 für den Playboy aus und wurde daraufhin zwar nicht vom holländischen Käseministerium gekündigt, aber, das gibt's natürlich nicht, aber vom niederländischen Molkereiverband. Also ich behaupte, Frau Antje bringt Käse aus Holland, war im deutschen Playboy und ist daraufhin rausgeschmissen worden 1984.
Womit wir wieder beim Sex-Podcast sind.
Nummer 2, genau. Und Lüge-Wahrheit Nummer 3, die Calgonit-Frau, die den mit den Gläsern, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Der Spot lief 1992, also an unserem Thema vorbei. Aber sie war in den 80er Jahren 7 Jahre mit Udo Lindenberg liiert. Das ist Lüge-Wahrheit Nummer 3. Hast du schon irgendeinen Tipp?
Ich glaube nicht, da die Niederländer grundsätzlich ein sehr liberales Volk sind, glaube ich nicht, dass Frau Antje gefeuert wurde, nur weil sie sich für den Playboy ausgezogen hat. Außerdem ist Käse ja auch ein Naturprodukt. Insofern passt das ja auch irgendwie.
Ja.
Schon fast wieder.
Wir kommen zur Auflösung am Schluss. Ich finde, das sind 3 sehr schöne Dinge, die wir da haben.
Ja, was auch ein sehr, sehr schönes Ding ist, dass wir beide uns schon gerade im Vorfeld des Podcasts darüber unterhalten haben, wann es denn dazu kam, dass man nicht mehr aufstehen musste, um das Fernsehprogramm zu wechseln, sprich wann die Fernbedienung erfunden wurde oder auf den deutschen Markt gekommen ist.
Ja, in unser Wohnzimmer gekommen ist, das wohl eher.
Was konntest du da rausfinden?
Ja, also die Fernbedienung gibt es natürlich schon seit den 70er Jahren, aber ich bin in einem Arbeiterhaushalt groß geworden. Das heißt, in meiner Erinnerung hatten wir Anfang der 80er Jahre noch keine Fernbedienung, im Laufe der 80er Jahre dann schon. Also ich kann mich sehr genau erinnern, dass ich an den Fernseher habe laufen müssen, mindestens bis 1982 und umschalten. Und ich kann mich erinnern, dass ich ab Mitte der 80er Jahre eine Fernbedienung hatte. Das heißt, ich hatte die nicht, sondern mein Vater hatte die natürlich. Das heißt, mit mir umschalten war nur was, wenn ich alleine vom Fernseher hocken durfte. Und das kam nicht so häufig vor.
Ich erinnere mich daran, dass ich also auch schon als Kind ständig für Kinderarbeit missbraucht wurde. Wenn einer umschalten musste, dann war ich das. Meine drei Brüder waren ja alle drei älter als ich. Und meistens habe ich noch irgendwie einen Tritt dabei bekommen.
Ich schalte mal um. Ja, ich meine gut, da war es noch einfach mit drei Programmen, stell dir mal vor, heute mit 100 noch was Programm hier manuell umschalten.
Ja, da kommst du gar nicht mehr zum Gucken. Ne?
Ja.
Aber dazu wollte ich auch noch mal ganz kurz was anmerken. Natürlich änderte sich die Situation dann auch schlagartig, als das Privatfernsehen Einzug in die deutschen Haushalte nahm. Und ich kann wirklich sagen, es wurde nicht besser, weil hier war es zum ersten Mal, und ich weiß, dass das damals ein Riesenthema war, heute, da spricht ja kein Mensch mehr drüber, dass es normal war, dass Filme unterbrochen wurden, um dort Werbeblöcke zu platzieren. Was heute jeder ganz normal findet, war damals skandalös. Meine Eltern haben sich da so dermaßen drüber aufgeregt und ich fand's auch richtig scheiße.
Wahrscheinlich war das auch der Moment, wo die Fernbedienung in Deutschland wirklich mit jedem Fernseher standardmäßig mitgeliefert wurde und kein Zubehör war, was man kaufen musste, weil das ging den Leuten natürlich tierisch auf den Sack. Dann wollte ja keiner 12 Programme umschalten beim Aufstehen, wenn es ja nicht mehr nur drei waren. Und da sind wir ja schon Mitte der 80er Jahre, je nachdem, wo das dann losging, Deutschland. Ja, was ist denn die Werbung, die dich am meisten beeindruckt hat in den 80ern?
Ja, also ich bin eigentlich immer noch ganz großer Freund von allen Haarprodukten, ne? Für mich ist diese Drei-Wettertaft-Werbung, welcher verrückte Mensch auf dieser Welt sich das ausgedacht hat, also großartig. Oder Gart, aber Drei-Wettertaft ist natürlich, da spielen so viele Komponenten mit. Also speziell jetzt bei diesem Drei-Wettertaft, ich versuche das mal ganz kurz zu umschreiben. Eine Frau, eine Businessfrau steigt aus dem Privatjet aus und ihre Frisur sitzt. Ein paar Stunden später befindet sie sich in einer anderen europäischen Stadt und steigt dann wieder aus und die Haare sitzen und bei ihr sitzt alles. Und das ist schon sehr, sehr crazy gewesen. Und ich konnte mir auch wirklich nie vorstellen, welche Zielgruppe denn da jetzt angesprochen wird.
Ich schon. Ich habe ja eine spezielle Theorie.
Businessfrau als solche?
Oder Businessfrauen in den 80er Jahren, die da mit dem Chat rumgefahren werden. Ich war der Überzeugung, das ist Werbung, die spricht eigentlich Escort Girls an, weil die hatten genau das Problem. Die mussten hier nach dort liegen und Spielerfrauen gab es auch noch nicht. Also nee, in dem Sinne wie heute Influencerinnen auch nicht. Man weiß es nicht. Also ich meine, die Herausforderungen, die sie geschildert haben, haben natürlich jede normale Arbeit auch ja auch. Es hat geregnet tagsüber, dann war es wieder was anderes. Abends bist du vielleicht weggegangen, wenn es auch nur ins Kino war oder in irgendeine Kneipe. Hast natürlich die gleichen Voraussetzungen gehabt, ne? Wie sie. Wetter konnte auch wechseln. Also
ja, heute in der Eckkneipe in Bochum-Wattenscheid hat der Karl-Heinz mir mal wieder Bier in die Haare gekippt und plötzlich hat alles geklebt, aber dank drei Wettertaft war das ja kein Problem.
Genau, ja.
Das ist wirklich total crazy.
Also schön, es heißt hier gegeben von Gart, fand ich auch super. Wie wir bei unserem Live-Podcast gelernt haben, ist das Original ein Song von ABBA, Move On aus den 70ern. Findet ihr in unserer Playlist. Wir haben eine schöne Playlist mit den bekanntesten Werbesongs, überwiegend aus den 80ern drin. Die Originale natürlich, wo es die gibt. Manche der Werbesongs sind ja auch Hits geworden in den 80ern. Da kommen wir später noch dazu. Da habe ich mir noch ein paar rausgesucht. Ja,
ja, da habe ich mich ja bis auf die Knochen blamiert, weil ich habe ja tatsächlich gesagt, ich verstehe das nicht, weil dieses Lied, Schönes Haar ist dir gegeben, lass es leben mit Gart. Ich verstehe nicht, dass das bei dem ganzen Scheiß, der zu der Zeit da in den Charts war, dass das kein Charthit war. Und dann sprang jemand im Publikum mehr oder weniger auf und sagte, sehr wohl war dieses Lied in den Chart. Es war nämlich ein ABBA-Song.
Ja, das ist das Einzige, was ich heute hier noch vorspielen wollte. Ich habe nämlich auch so einen Fall, wo ich einfach nicht drauf komme, was der Originalsong ist. Und ich es auch nicht rausfinden konnte durch eine Internet-Recherche. Und zwar spiele ich das gerade mal ab.
Ich lebe mein Leben ganz spontan, wenn ich kann. Ich bin so frei. Nescafé ist dabei. Ich liebe, was der Tag mir bringt. Wenn's gelingt, ich bin so frei. Nescafé ist dabei. Ich bin so frei.
Ja, also ich weiß es nicht. Weißt du's?
Ich weiß es auch nicht. Aber es steht für mich fest, dass das auf jeden Fall aus irgendeinem anderen Lied geklaut
das
ist.
Das glaube ich auch. Mir kommt diese Gitarrensolo auch bekannt vor.
Mit oder ohne Genehmigung.
Das oder ja. Saxophon-Solo, da gibt es verschiedene Varianten auch von dem Song. Deswegen habe ich mir überdacht, wenn du es auch nicht weißt, aber unsere Zuhörer, die wissen das vielleicht. Wenn also jemand von euch weiß, was das für ein Song ist, der da im Original gespielt wird, dann schickt da eine E-Mail an christian@purwinundkova.com. Ein Wort, Purwin und Kova. Und der Erste, der uns die E-Mail schickt, der bekommt eine signierte Purwin und Kova 5 CD, also 2 CDs, weil das ist ja eine Doppel-CD. Weil ich möchte unbedingt wissen, was das für ein Song ist. Es kann nicht sein, dass das nur ein Werbesong war.
Ja.
Ist ein Ohrwurm, ne? Also, ich mag keinen Kaffee, aber
mega cooles Werbelied. Und da gab es viele schöne Beispiele mit tollen Hits. Da werden wir mit Sicherheit gleich noch zu dem einen oder anderen kommen. Aber ich will noch mal ganz kurz auf die Gart-Werbung zu sprechen kommen. Dann gibt's aber auch eine Werbung, wo ein kleines Mädchen da quasi missbraucht wird, um der Mutter die Haare in der Badewanne zu waschen.
Es war Schaumer.
Diese Schaumerwerbung, also das ist ja ganz, ganz knapp an Kinderarbeit vorbei auch, die Geschichte. Stimmt, das war Schaumer, das war gar nicht
gar. Das war Schaumer mit dem Waschen, ja. Bei Schaumer wurde immer die Haare gewaschen, ja. Das ist ja auch Schaumer, da muss ich ja zeigen, dass es schäumt, also.
Ja, sie sagt der Tochter dann auch hinterher, also deine Haare sind ja auch schon so wunderschön, weil die immer mit Schaumer gewaschen werden.
Ja, wir hatten auch immer Schaumer daheim. Also bei uns hat es geholfen. Vielleicht, wir haben ja nicht mehr so viel Haare. Vielleicht lag es auch dran. Wer weiß, ne?
Vielleicht gibt's einen kausalen Zusammenhang, dass in Wirklichkeit es so ist, dass einem die Haare ausfallen von Schaumer.
Genau. In dem Zusammenhang habe ich auch eine Werbung gefunden, die ich nicht kannte. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du die kennst. Das ist Neo Silvicrin.
Nein.
Das ist ein Haarwuchsmittel gewesen in den 80er Jahren, auch schon 70er Jahre. Und die haben den Slogan gehabt, jeder Tropfen hat die Kraft, jede noch lebensfähige Haarzelle zu aktivieren. Jetzt kommt der Witz dabei, das seht ihr dann nachher in den Link, verlinke ich in die Shownotes. Das Testimonial, der Mann, der das da appliziert, der sieht genau aus wie du in den 80er Jahren.
Ernsthaft?
Ja.
Ja, siehst du. Vielleicht kann mich auch einfach nur nicht mehr daran erinnern, dass ich das war. Oder vielleicht ist es auch so, dass ich es einfach nicht zugeben möchte, weil ich jetzt gerade einen Vertrag mit Alpecin unterzeichnet habe. Kann ja sein. Aber Alpecin ist auf jeden Fall später erst gekommen.
Ich glaube auch. Schuppen waren kein Problem in den 80er
Jahren. Ich habe mich auch über einen anderen Spot aufgeregt. Und zwar, also in dem Spot geht's da, der kleine Junge sagt, ja, der Nachbar, die haben jetzt einen Pool und die haben noch irgendwie ganz viele andere tolle Sachen. Und dann sagt der Vater zu dem Sohn, ach, sag doch einfach, wir fahren Golf, dann ist das alles tutti wieder.
Wahrscheinlich meinten die, das ist ironisch, aber die haben vor allen Dingen ja minderwertige Sachen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Golf minderwertig ist, aber im Verhältnis zu jemandem, der einen Pool hat, würde ja nie einen Golf fahren. Zu damaligen Zeiten zumindest. Die haben ja viele Sachen extrem überhöht, also fast schon ironisch überhöht, damit es gut wird. Also, wo wir vorhin bei Kaffee waren, Nescafé hat ja dann, das war allerdings in den 90er Jahren, den Angelo dabei gehabt. Ne? Ich habe gar kein Auto, Signorina. Ja? Also, wenn man sich jetzt vorstellt, war ein echter Italiener, der den ganzen Spot nur Italienisch redet und macht einen Cappuccino aus Nescafé. Und er hat kein Auto.
Also, wenn seine Mutter das wüsste, wäre er enterbt worden, auf jeden Fall.
Gerade bei diesem Nescafé-Thema habe ich noch so ein bisschen recherchiert. Es gab in den USA eine Nescafé-Serie, die lief in den 80ern. Und zwar waren es 12 Teile und das war so der Vorläufer von dieser Angelo-Geschichte mit der Frau. Die 12 Teile, die lief über 3,5 Jahre. Und die haben sich auch, also die Frau kommt von irgendeiner Luxusparty, sieht super gestylt aus und man sieht auch vorher diese Party, alles ganz edel. Und dann kommt sie zu ihrem Nachbarn, ihrem neuen Nachbarn und sagt, sie hat keinen Kaffee mehr. Und er so, ja klar, ich habe Kaffee und will ihr die Nescafé Gold geben. Ja, wo du denkst, ja hallo, welche Nachbarin würde ich so einen löslichen Kaffee geben? Ja, und sie ist total begeistert. Ah ja, super, Nescafé Gold, so. Und die Gäste natürlich auch. Also auch da, diese völlige Überhöhung, ja. Die beiden haben natürlich miteinander geflirtet. Und es hat 12 Teile gebraucht, bis die beiden wirklich ein Paar geworden sind. Und das war so ein Event, wenn dann jedes Mal ein neuer Nescafé-Spot kam, dass die alle mitgefiebert haben und wollten, dass die beiden ein Paar sind. Deshalb, genau das haben sie mit Angelo dann auch probiert, sowas in dieser Art aufzubauen. Damals ging das halt noch, weil du hast die Bots ja, die liefen dann ja 3 Monate rund um die Uhr und hat jeder gewusst, worum es geht. Und wenn ein neuer Spot kam, war das ein Riesenevent.
Ja, diese Art von Storytelling ist ja auch ein sehr, sehr guter Ansatz grundsätzlich, aber funktioniert immer nur, wenn man es dann auch wirklich durchzieht und auch gut macht, ne?
Ja.
Aber es gab sehr, sehr viele zarte Ansätze in den 80er Jahren, wo man dann wirklich versucht hat, sich so ein bisschen selbst auf die Schippe zu nehmen. Und es gab nur sehr, sehr wenig Versuche, wo das tatsächlich gelungen ist. Ja. Mittlerweile ist man da, glaube ich, ein bisschen schlauer geworden und, glaube ich, auch ein bisschen zielgruppengenauer geworden.
Das glaube ich auch. Also eine Werbung, die völlig ernst gemeint war und die wahrscheinlich nicht ironisch oder lustig gemeint war, ist von Dato. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Dato Gardinenwaschmittel. Ja. Und hier 2 Frauen. Die eine sagt, also wir kommen am Samstag, wie war nochmal eure Hausnummer? Und dann sagt die andere, ah, die brauchst du nicht, schau einfach nach den weißesten Gardinen, dann kannst du es gar nicht verfehlen. Und du denkst ja genau, das würde jemand sagen. Ja. Und sie findet dann natürlich auch sofort das Haus, ist ja klar, mit den weißen Gardinen. Ja. Und
jetzt wusste in den 80er Jahren aber auch niemand, dass die Gardine so dermaßen in der Bedeutungslosigkeit versinken würde. Was ist wohl aus den Geschäftsführern von Dato geworden?
Ich weiß auch nicht. Bei Ado mit der Goldkante, da habe ich es nachvollzogen. Ja. Das war ja auch so eine Geschichte. Die haben tatsächlich Pleite gemacht dann.
Das wundert mich nicht.
Jahren. Und ich habe noch geguckt, wo kommt ein Ado her? Was ist überhaupt die Goldkante? Ich meine, ich hatte nicht so viel mit Gardinen zu tun in meiner Zeit. Also, Ado ist die Kurzform des Firmensitzes Aschendorf, ne? Wie Assidorf oder Aschendorf, Ado halt, ne? So. Und die Goldkante ist einfach nur das übliche Bleiband, was man früher bei Gardinen unten reingehängt hat, damit die schön nach unten hängt, ja? Und da haben die Goldfahrten durchgezogen und das war die Goldkante. Und damit die Marke klar erkennbar ist. Und seit 2015 sind Bleibänder übrigens wegen ihrer toxischen Wirkung verboten, weil ja, Blei ist halt jetzt nicht so das Gesündeste, was man haben sollte.
Man hatte da so allergrößten Respekt vor Leuten, die Ado-Gardinen
haben. Ja, die haben das halt so geschafft, so ein bisschen in Luxus reinzubringen. Keine Ahnung, ob diese Gardinen besser waren als andere, aber es war halt eine Markengardine. Ja. So, ihr könnt es nicht sehen. Aber ich halte gerade einen 5er-Pack Raider in die Kamera. Ich werde ein Foto davon dann auch in die Shownotes packen. Ja, es gibt wieder Raider, nicht mehr. Raider ist
jetzt Twix.
Sonst ändert sich nichts, ja. Das war nicht in den 80ern mit Raider. In den 80ern haben wir also noch Raider gegessen. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt auch einen zu essen von den Raidern. Gibt es wieder. Ich hoffe nicht, dass die auch noch original aus den 80ern sind. So, da steht auch schön drauf, Raider. Raider der Pausensnack, ne, wer das noch weiß. Das mit Schokolade oder solchen Snacks hat man auch ordentlich Werbung damals gemacht, ne?
Weißt du, wie es jetzt dazu kommt? Heißen die jetzt immer Raider?
Nein, bis jetzt nur eine Limited Retro Edition, damit die ganzen alten Säcke wieder mal Raider essen.
Wirklich genial, dass da auch mal einer an uns alten Menschen denkt, dass wir nicht mehr so flexibel sind, weißt du? Uns auf neue Namen einzustellen. Das sind höchstens 35 Jahre, wo Raider jetzt Twix heißt.
Das dauert
ja halt. Ja, das schmeckt noch wie damals.
Reds gab's ja früher auch.
Oh ja.
Weißt du noch, wie der Slogan von Reds war?
Na, die Schokoklicker?
Nee. Doch, die unwiderstehlichen Schokoklicker. Ich wusste gar nicht, was Schokoklicker sein sollen. Ich konnte mich da nicht dran erinnern.
500.000 Marketingmenschen abends besoffen am Tisch gesessen und haben die Trades dann auf den Tisch ticken lassen.
Und weißt du noch, Wie die M&Ms, also die, ja, die Trezinger, die mit den Erdnüssen, Bonitos, die waren, ne, schwabig. Siehst du, du wusstest auch, das wusste ich auch nicht mehr. Also es gab Trez und Bonitos und 1987 wurden dann daraus M&Ms. Interessanterweise haben die es nicht geschafft, obwohl die Umstellung ja auch sehr bedeutsam war, daraus einen vernünftigen Slogan zu machen. Das Zeug hieß einfach M&Ms. Da gab es, glaube ich, nicht mehr eine Kampagne. Ne?
Ja, doch. Die haben so, es gibt so Männchen, so M&Ms-Männchen, die dann irgendwelche komischen Sachen machen. Also ja, es gab schon noch eine Einführungskampagne und auch regelmäßig Werbung immer noch.
Ja, Werbung, klar, ja. Und heute gibt's wieder die Marke Trez. Mhm. Mal wieder ab und an. Die gehören jetzt aber Katjes. Ja. Die hat Mars
die
verkauft.
Orange,
und
die Trez, ja.
Natürlich gab's auch viele, viele bunte Smarties.
Oh ja.
Ne? Und was war erster? M&Ms oder Smarties?
Ich glaub, die M&Ms gab's vorher auch schon.
Ja, ja, die gab's, nur halt nicht bei uns. Ja. Also in der USA hießen die schon immer M&Ms.
Wer's erfunden hat, ja, genau, ich glaub, ja. Das Original kommt von der M&M.
Nee, Original kommt von Smarties. Die haben 1937 erfunden, M&Ms erst 41, und der eine von Mars, der hat im spanischen Bürgerkrieg das als Soldatenverpflegung kennengelernt, als er dort war, und hat es dann in die USA importiert, die Idee, ja, und hat die dann für Mars adaptiert. Ja, also Smarties war der erste. Smarties war aber damals noch nicht von Nestle, sondern von Rowentree, also ist eine englische Erfindung. Nestle hat dann irgendwann mal Rowentree gekauft.
Große Erfindung.
Ich fand Smarties nicht so lecker, M&Ms eine ganze Zeit lang doch, ja, sehr, inzwischen auch nicht mehr so. Die schmeißen jetzt gerade, irgendwas im Reiter war nicht so gut. Ja. In den M&Ms war lange Zeit auch Titandioxid drin, habe ich letztens gehört. Das ist auch nicht so super gesund.
Das ist gut für jedes.
Ja, ja, genau, für die Zähne ist auch Zahnpasta drin, warum das drin sein, weiß ich auch nicht. Das wollen sie jetzt, glaube ich, irgendwann mal rausschmeißen. Also.
Okay. Fällt mir jetzt gerade spontan ein. Erinnerst du dich noch an Softies aus der Tüchertasche?
Ja.
Das ist so viel Schwachsinn. Das waren die ersten wieder zu verschließenden Taschentücher. Da war dann irgendwie so ein Tesafilmstreifen mit dran. Softies aus der Tüchertasche. Die Marketingleute lassen sich dann auch immer irgendwie was einfallen. Wörter, die es gar nicht gibt. Tüchertasche. Zum Beispiel.
Ja, genau, die waren dann auch noch patentiert, ja, bestimmt. Ne? Es gab doch dann nur die wieder zumachen kannst.
Lass uns mal über das Thema Putzmittel sprechen. Palmolive. Jeder kennt ja die Palmolive-Frau. Tilly, die Frau, ich weiß gar nicht, was ist ihr Beruf?
Ja, die ist Kosmetikerin oder ja, so
in der Art. Sie ist, ne, Kosmetikerin. Sie empfiehlt ja ihren Kunden auch Palmolive. Die sollen einfach ihre Hände in Palmolive baden und dann wird alles total super. Das war, glaube ich, auch das größte Problem in den 80er Jahren, dass die Hausfrauen alle so unglaublich trockene Hände hatten.
Ja, Spülhände halt, ja, genau. Ja, ja, gab es ja noch nicht so Geschirrspüler, da musste man noch mit der Hand waschen. Und der Mann hat ja, wenn überhaupt, abgetrocknet. Das war so die klassische Aufteilung in den 80ern. Ja. Da war das dann so, ja.
Der Mann kann ja auch ruhig trockene Hände haben. Das ist ja nicht so schlimm.
Ja, und in einem vernünftigen Haushalt ist ja auch dreimal am Tag gespült worden, ne? Mhm. Also Abwasch gemacht worden, ne? Nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen, dann wahrscheinlich noch Kaffee und dann noch nach dem Abendessen. Ja, da ist ja nicht das Geschirr stehen gelassen, so wie in so einer klassischen Junggesellenbude tagelang, sondern das muss natürlich picobello alles sein, ja.
Da. Womit wir bei der nächsten interessanten Frage wären: Wann sind denn die ersten Spülmaschinen in Deutschland eingeführt worden?
Ich glaube, es kam schon so auch um die Zeit, aber bei, also wir hatten sicherlich auch erst welche ab den 90er Jahren, ja.
Wir haben auch, glaube ich, ganz spät erst eine Spülmaschine.
Bilblum gab es ja damals auch noch, ne?
Oh ja.
Die waren ja gekachelt dann, die Küchen auch.
Ja.
Die Küchenzeilen, da wo die Bühle ist und so, da waren immer Bilblumen drauf. Das hat ja auch eine ganze Weile, war das ganz trendy gewesen.
Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo keine Bilblume geklebt hat.
Ja.
Also auch und am Taj Mahal oder so. Also
ja. Und Meister Propper, ne? Der war natürlich auch toll. Und mir ist dann auch klar geworden, warum der eine Glatze hat.
Damit er die besser reinigen kann?
Nein, Meister Propper putzt so sauber, damit man sich drin spiegeln kann.
In der Glatze?
Naja, klar, in der Glatze spiegeln auch, ja. Das hat ja was mit Reinheit zu tun. Der konnte ja auch keine Haare verlieren und so.
Ja, also Meister Propper ist quasi also der Labradudel unter den Reinigungskräften.
Genau, ja. Er hat ja auch so, vielleicht soll es auch eine Anspielung sein an diesen Flaschengeist, weil er auch so muskulös war und so. Ja. Der hat auch einen Ohrring gehabt, oder?
Er hatte einen Ohrring,
ja. Weiß aber nicht, ob der Flaschengeist immer eine Glatze hatte. Das kann ich mich nicht
erinnern. Ich glaube schon.
Ja, dann war das fast der Grund, ja.
Das Bild, was ich von dem gemeinen Flaschengeist habe, ist auf jeden Fall mit Glatze.
Ja, siehst du. Aber sehr spannend ist eigentlich auch dieser Slogan, weil Meister Propper putzt ja sauber, ne? Also du putzt nicht, ja? Also diese Werbung suggeriert, du musst gar nichts mehr machen. Deswegen wahrscheinlich auch diese Flaschengeist-Anspielung. Das haben sie schon sehr clever überlegt, ne? Du hast das gekauft, hast gedacht, du hast schon alles getan, so ungefähr. Dass du da trotzdem da standst und alles hast abwischen müssen.
Ja. Und wir haben ja auch über 40 Jahre gebraucht, um das zu entschlüsseln.
Ja, allerdings. Und ich habe Marketing studiert auch, ne? Also.
Ja. Wer auch auf jeden Fall nochmal genannt werden muss, ist die gute Clementine.
Nicht sauber, sondern porentief rein.
Ja. Clementine hatte auch immer eine Latzhose an, wenn ich mich recht erinnere.
Genau.
Eine weiße Latzhose, auch sinnbildlich dafür, dass sie wirklich total clean und sauber ist und dass auch die Sachen mit Ariel den Weg zurück in die Reinheit finden.
Und sie hat bis 1986 gab es nur Clementine, dann hat sie auch aufgehört, weil sie sich auch für den Playboy ausgezogen hat.
Nein, mach keinen Scheiß.
Natürlich nicht.
Hat sie wirklich?
Nein, das war ein Witz.
Ich hätte den Playboy gekauft, also so rein interessehalber, weil ich sie auch gerne mal ohne Latzhose gesehen hätte. Driftet schon wieder hier in unsere Oh-Baby-Abteilung ab. Ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Fällt dir noch was zum Thema Reinigungsmittel ein? Weil großer Bestandteil der Werbung ist ja damals auch Reinigungsmittel gewesen.
Also es gab natürlich Zahnpasta, das im weitesten Sinne auch, ne, Blender Med, damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können.
Oh, ja.
Und natürlich, Waschmaschinen leben länger mit Calgon, ja, okay, das...
Das weiß jeder, ja. Was mir noch einfällt, ist, dass, glaube ich, in den 80er Jahren Domestos eingeführt wurde. Ist
das kann gut sein, ja.
Also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich eine handelsübliche Jeans genommen habe, die so verdreht habe, also nass gemacht, dann verdreht, mit einem Gummi dann zu einem Paket verschnürt habe. Und die über Nacht dann im Domestos-Bad in der Badewanne habe liegen lassen. Ja, sah scheiße aus.
Die Moonwash-Jeans, die man sich dann selber gemacht hat mit Domestos, das war eine Zeit lang, das war so ein Lifehack, ne? Damals, heute wäre das ja so eine TikTok-Challenge, die dann immer zu Tragödien führt.
Ich bin mir sicher, dass das auch irgendwann nochmal ein Revival erleben wird, diese Domestos-Jeans-Geschichte.
Ja, natürlich, klar. Durch unseren Podcast jetzt werden dann die YouTuber aufspringen und sagen, hey, ich habe eine geile Idee, wie du deine Jeans selber machen kannst, und bringen die ganz alten Tricks, die eigentlich jeder kennt. Ja. Bei mir, ich habe es in der Waschmaschine gemacht.
Was? Mit Domestos?
Ja.
Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist für die Waschmaschine.
Die ist doch aus Edelstahl. Wo soll das Problem sein?
Ja.
Naja, hat mir halt irgendeiner gesagt, du musst in der Waschmaschine machen, so wie es heute bei TikTok ist. Da sagt auch einer, du musst halt den
Fernsehen essen.
Naja, natürlich ist es nicht so gut geworden, wie wenn du so einen Jeans gekauft hast. Aber ich sag mal, gab es irgendeine Moonwash oder Stonewash Jeans, die nicht hässlich war?
Nee.
Also. Nee.
Sehen alle irgendwie scheiße aus. Wenn ich mal genau drüber nachdenke. Nee, aber das hätte ich nicht gedurft. Also ich nee.
Ja, ob ich jetzt gedurft habe, kann ich ja auch nicht sagen, aber wir hatten eine Waschküche für das Mehrfamilienhaus und da war halt in der Waschküche war eine Waschmaschine gestanden.
Hast du
das
in die Gemeinschaftswaschmaschine getan?
Nee, wir hatten eine eigene Waschmaschine, die da unten stand.
Ah, okay.
Dann habe ich das halt da reingetan und mal gemacht. Das war ja... Wer hätte mir da, das hat ja keiner mitgekriegt.
Soweit ich informiert bin, haben Waschmaschinen einen Gummiantrieb.
Mhm.
Aber kommt dieser Gummiantrieb, kommt ja nicht mit Wasser in Berührung.
Kann ich jetzt auch nicht sagen, aber dann hast du halt Calgon reingetan, aber das ist wieder gut, weil die leben ja länger mit Calgon.
Ja, das weiß
ich. Das kam aus Ludwigshafen, ne?
Calgon. Oder es fing an zu dampfen.
Ich habe diesen gedanklichen Sprung. Vielleicht ist ja dann danach unsere Waschmaschine kaputt gewesen. Da kann ich mich nicht dran erinnern, ob das so war. Wenn es so gewesen wäre, hätte ich bestimmt geschwiegen.
Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass es zu dieser Zeit viele Unfälle gab von Leuten, die sich mit diesem Zeug verätzt haben.
Ja, mit Domestos, ja. Ja, Augen und so.
Mittlerweile haben die bestimmt auch die Rezeptur da geändert, aber so dieses Original 80er Jahre Domestos, da hättest du eine Kleinstadt mit irgendwie verseuchen können, glaube ich, wenn du das irgendwie ins Grundwasser gekippt hättest. Ja, so weit, so gut. Auch interessantes Thema, Versicherung. Lass uns über Versicherung sprechen. Lass uns über die Hamburg-Mannheimer und Herrn Kaiser sprechen.
Ja. Also ich bin ja neben Mannheim groß geworden in Ludwigshafen, habe auch in Mannheim studiert und war jedes Wochenende in Mannheim. Und obwohl es die Hamburg-Mannheimer war, habe ich nie den Herrn Kaiser gesehen.
Nee, hast du nicht getroffen. Man muss doch mal eben ganz kurz zusammenfassend erklären, warum ich das alles so furchtbar finde. Herr Kaiser, das Arschloch, läuft durch die Siedlung, begegnet am frühen Morgen irgendwie ganz, ganz vielen Leuten, unter anderem einer Frau, die joggt. Jemanden, der im Vorgarten steht und noch anderen Leuten und er kennt sie alle. Und warum kennt er sie alle? Darüber sollten wir wirklich mal diskutieren, weil er sie alle mit ihren beschissenen Versicherungen beschissen hat.
Ja, also ich sag mal so, wenn die Werbung in der DDR gelaufen wäre, dann wäre er der Abschnittsbevollmächtigte gewesen. Also quasi derjenige, der vor Ort so der Kontaktmann war. Direkt Verbindung zur Stasi hatte. Obwohl, da wussten ja auch alles, ne? Da wussten alle nett zu ihm sein, weil sonst zahlt er ja nicht, ja? Im anderen Fall ist er nicht ins Gefängnis.
Also. Man muss ja auch noch konstatieren, dass insofern andere Zeiten noch Phase waren. Es gab kein Internet, wo man sich darüber schlau machen konnte, dass Herr Kaiser einen ja von vorne bis hinten bescheißt. Wahrscheinlich sitzt Herr Kaiser heute zusammen irgendwie mit den Geissens in Dubai. Und bescheißt Leute übers Internet mit irgendwelchen Versicherungen. Es gab ja noch kein Check24 oder so, wo man sich da mal schlau machen konnte. Ne? Deswegen hat er die komplette Nachbarschaft beschissen.
Ne? Naja, es war halt so dieser klassische Versicherungsvertreter. Sie ja damals wie Massen gab's die ja. Andererseits ist es so, ein Freund von mir, der hat bei einer Versicherung auch gearbeitet, lange Jahre. Und der hat mir gesagt, naja, grundsätzlich ist es so, wenn du... Ich nenne jetzt nicht den Namen der Versicherung, aber wenn du da irgendwas eingereicht hast, haben die erstmal abgelehnt, grundsätzlich. So, und nur wenn du dich dann beschwert hast, dann haben die den Fall mal ernsthaft geprüft. Außer, da war ein Versicherungsvertreter hinten dran gestanden und du hast das über den eingereicht, weil der natürlich gesagt hat, hier, das ist ein Kunde von mir, dem habe ich das und jenes versprochen, hier, mach mal. Also quasi, wenn du so eine Internetversicherung abgeschlossen hast, dann warst du erstmal ein Arsch. Ne? Weil du hast ja keinen Fürsprecher in dem Laden gehabt, sondern du musstest quasi, also du musst wie beim Paten, musst halt quasi einen haben, der das für dich macht. Und das ist die Funktion vom Herrn Kaiser gewesen, eigentlich schon damals wahrscheinlich.
Ach so, der Herr Kaiser ist so eine Art irgendwie Don Corleone der Versicherung.
Das wollte ich dir da erzählen, also nehme ich mal an. Und diese bekannte Allianz-Werbung, wo ein Käfer Caprio fährt durch Neapel, ja? Der Fahrer starrt auf den Frauenhintern, ja? Und in dem Moment singt die Reinhard-May-Stimme erst kreuz und quer, dann mitten rein, ja? Also wenn man sich diesen Werbespot heute anguckt, dann würden alle Alarmglocken angehen, ja, die es nur gibt, ja? So. Und dann fährt er in den Tomatenstapel rein. Und dann gibt's erstmal einen riesen Tohuwabohu natürlich, ja? Bis zu dem Moment, wo er die Allianz-Karte zückt und dann beginnt der größte Versicherungsbetrug aller Zeiten, weil dann sind alle total happy und er wird zum Essen eingeladen und alles mögliche, weil er
weil die zusammen an dem Tisch da sitzen dann, Pasta essen und sich erstmal überlegen, wie sie die Allianz richtig bescheißen können.
Ja, also diese Werbung ist auf so vielen Ebenen falsch gewesen, ja. Und du dir denkst, sag mal, wollt ihr uns jetzt zeigen, wie wir euch abziehen sollen? Oder was soll jetzt diese... Ja, und der Slogan war ja, denn wer sich Allianz versichert, der ist voll und ganz gesichert. Also,
Ja, tipptopp. Vor allen Dingen, ich würde gerne den Unfallbericht lesen, wo dann drin steht, hallo, mein Mann ist Auto gefahren, während er auf den Hintern einer schönen Frau blickte, fuhr er in den Stapel Tomaten. Ja. Das ist so sexistisch. Ja. Schlimmer geht's gar nicht mehr. Schön. Ja. Wir können eigentlich die ganze Folge jetzt hier an Oh Baby verkaufen.
Tja, auf alle Fälle habe ich nachgeschaut, diese ganzen Allianz-Spots, da gibt's ja mehrere von, der klingt wirklich immer wie Reinhard May, aber es kann nicht Reinhard May sein, war ja klar, weil das hätte er nicht gemacht, die so zu singen.
Och, oh, das würde ich jetzt so nicht.
Nein, das hätte Reinhard May nicht gemacht. Das war, ich habe dann nachgeschaut, der Sänger des Spots ist Roland Bublitz und der war Sänger und Musiker aus Köln und seine Band hieß Usm Lewe. Ich kann natürlich keinen Kölsch, deswegen muss ich das so sagen. Und der hat alle Spots für Allianz gesungen. Aber die wollten wahrscheinlich, dass es klingt wie Reinhard May, damit es so heimelig und damit sie ihre subversiven Botschaften da untergrund bringen können. Ja.
Ihre subversiven Werbemitteilungen unters Volk bringen. Ja, schön. Schön. Na gut, also Reinhard May hatte auf jeden Fall keinen Ansatz für die Klage dann.
Klar, weil heute wird's ja mit KI machen. Das lassen wir immer so wie der und dann. Was schön ist, es gab damals noch keine Werbung von irgendwelchen Mobilfunkanbietern, die dann die folgenden Jahrzehnte geflutet haben. Das Einzige, was ich da in der Richtung mitbekommen habe, ist eine BTX-Werbung. Also nicht BMX, sondern BTX, der Internetvorläufer, mit Außerirdischen ist die. Und der zeigt quasi, was du alles mit BTX machen kannst. Und das ist eine coole Werbung, die findet ihr auch in den Shownotes, dann den Link. All das, was du heute im Internet machst, haben die damals auch schon gemacht. Halt in 8-Bit-Grafik und total scheiße. Aber visionär quasi. Die Deutsche Telekom hat das Internet lange, lange verstanden gehabt. Bevor wir es verstanden haben. Oder alle anderen verstanden haben. Das muss man eben belegen. Ja.
Wenn das wirklich Außerirdische waren, dann haben die, wenn die BTX gesehen haben, haben die aber schnell abgedreht. Deswegen haben die sich auch nicht zu erkennen gegeben. Ich dachte, nee, komm, das macht keinen Sinn. Lass die mal da erstmal in Ruhe. Was ich auch nochmal erwähnen möchte, ist diese unsägliche Scheißwerbung für Fruchtzwerge. Ja, da ist so ein unsägliches, vorlautes Kind, was alles weiß. Und meine Theorie möchte ich hier auch nochmal kundtun, dass es tatsächlich so ist, dass die 12-Jährigen heute auch schon 1,85 Meter groß sind, weil die Fruchtzwerge essen.
Ja.
Ja, und einfach viel zu viele Nährstoffe bekommen.
Ist ja auch so wertvoll wie ein kleines Steak, ne?
Ja, richtig, genau. Das ist auch so ein Scheißspruch. Wer denkt sich sowas aus? Seit wann ist ein kleines Steak wertvoll?
Damals war das noch so.
Fleisch.
Ja. Mit Fleisch. An Fleisch ist eine Lebenskraft. Das ist ja auch damals ein Slogan gewesen. Insofern war das offensichtlich positiv besetzt. Ja, das ist, dass der kleine Junge sich jetzt noch abends ein kleines Steak reinhauen kann vom Fernseher. Hatte man anscheinend. Das ist gut. Ja. Also, die Kinderschokolade, die hat schon immer behauptet, wertvollste aus der Milch, weiß gar nicht, wie der Slogan geht. Ja. Die hat dann immer auf diesen Gesundheitsaspekt gesetzt, also wirklich so mit Milch und so positiv besetzt. Das war da schon cleverer, so ein bisschen. Aber hat funktioniert mit den Fruchtzwergen, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen sind ja auch alle Leute nach uns 1,90 Meter groß geworden.
Ja, und ich glaube, diese Verniedlichung, dieses erstmal Zwerge, ja, also dieses klein, dann wie ein kleines Steak und so. So nach dem Motto, hey, macht nichts, wenn du so eine Sechserpack Fruchtzwerge dir abends noch reinhaust regelmäßig. Ja. Die waren natürlich sehr teuer. Ich durfte die nie essen. Mich hat die Werbung natürlich voll und ganz angesprochen. Ich war da super angefixt. Die waren auch total lecker, aber ging nicht. Ja.
Mal zum Mitschreiben. Ich meine, wir sind in Gelsenkirchen und in Mannheim groß geworden. Ne? Da gab es keine Fruchtzwerge. Da gab es auch kein Multisanostol. Wir haben noch schön Lebertran bekommen.
Ja, ich bin halt ein Aldi-Kind. Da im Aldi gab es keine Fruchtzwerge. Da gab es dann, keine Ahnung.
Da gab es nur Lebertran.
Ja. Bin ja auch nicht Nutella groß geworden, sondern mit Nutoka. Die mussten ja auch nie Werbung machen, Aldi, ne? Von den ganzen Discountern. Oder da gab es keine Werbung oder Lebensmittelgeschäft.
Ja, mittlerweile gibt es ja Aldi-Werbung, aber... Das stimmt, das hat erst wirklich vor ein paar Jahren eingesetzt. Also jetzt nach meinem Empfinden auf jeden Fall.
Ja. Also auch, dass Lebensmittelgeschäfte Werbung gemacht hätten, kann ich mich nicht erinnern. Hier kommen in Rewe oder irgendwo hin oder Edeka oder gab's alles nicht. Ja. Waschmittel, klar, Essen war ein Riesenthema, Snacks und so weiter. Ja, Bier, Zigaretten natürlich auch, ne?
Ja, Zigaretten, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Es gab Zeiten, wo im deutschen Fernsehen zu allen Werbezeiten und in allen Werbeblöcken Zigarettenwerbung lief. Unfassbar. Und wir sind da auf ein Juwel gestoßen, in dem die Zigarettenfirma West ihre West-Zigaretten mit Klassikern der deutschen Werbung dann quasi nochmal neu gespielt. Da war einer von den Spots, das ist ein Jakobs Krönung. Mhm. Kaffeespot gewesen, zu einer Kaffeerunde eingeladen wird und da sitzt dann der Mann, der zu Gast ist und die Frau, mit der er da hingekommen ist, wundert sich, dass er eigentlich zu Hause immer nur eine Tasse Kaffee trinkt, aber jetzt hier, weil die Jakobskrönung ja da aufgetischt wird, dann auch mal eine zweite Tasse nimmt. Und solche Sachen haben die dann aufgegriffen und quasi nachgespielt. Also das haben sie toll gemacht damals, finde ich schon. Cooles Konzept.
Das war immer diese Werbung mit dem Voice-Over, ne? Wenn die Frauen sich schon immer Gedanken gemacht haben. Oh, bei mir trinkt er immer nur eine Tasse.
Ja, ganz genau. Das haben die damals schon cool gemacht. Das war auch lange vor der Zeit, wo man solche Sachen irgendwie gemacht hat, also sich selbst so ein bisschen durch den Kakao gezogen hat. Das war wirklich toll. Coole Angelegenheit.
Ja, ansonsten hatte ich noch Spielwaren. Da wurde auch noch ab und an Werbung gemacht. Da gab es vor allen Dingen MB präsentiert. Oh, ja. Verschiedene Spiele sind da vorgestellt worden. Also und dazwischen war stand immer ein Junge und hat auf einen MB-Gong gehaut. Und da war Senso zum Beispiel, hatten die vier Gewinn und so Sachen, waren da immer von MB. Die haben da Werbung gemacht. Andere, glaube ich, nicht. Den kann ich mich erinnern, ja.
Ja, also Spielzeug gab es auch viel, ne? Ist also nichts, was einem jetzt so pappen geblieben ist, außer die Sachen, die man natürlich selber gerne gehabt hätte.
Ja.
Auch ein sehr, sehr schöner Bereich. Autos, da gibt es auch tolle Werbespots. Ford Fiesta Diesel wird da, glaube ich, beworben mit einem Typen, der in allen Großstädten in Deutschland Freundinnen hat und die dann da einzeln anfährt. Und praktisch, weil er ja einen Fiesta Diesel hat, nur ganz, ganz wenig Sprit braucht und deswegen kann er sich das auch leisten, also in allen Städten Freundinnen zu haben. Oder ein ganz, ganz toller Werbespot ist der Audi Quattro auf der Rampe in Garmisch-Partenkirchen, soweit ich weiß. Mhm. Der Audi ist wirklich da hochgefahren. Ich habe es jetzt nochmal gesehen. Mhm. Da gab es einen Bericht über die Erstellung dieses Werbespots und der Audi Quattro ist tatsächlich da hochgefahren. Er war zwar gesichert mit einem Stahlseil, aber das Stahlseil hat ihn nicht hochgezogen. Ja, und er hatte Spike-Reifen.
Ah ja. Mhm.
So, aber er ist die Schanze in Garmisch-Partenkirchen tatsächlich von unten nach oben hochgefahren. Irre. Auch ein ganz, ganz toller Werbespot, finde ich. Also auch mit einer schönen Story und mit einer schönen Dramatik. Toll.
Hat ja, und teuer.
So. Ja, das war sehr teuer. Das war sehr aufwendig, weil die ja logischerweise aus mehreren Perspektiven gedreht haben. Ja. Die mussten mehrmals ansetzen, um das zu machen, weil es Probleme gab, dass der Helikopter konnte nicht starten, ja. Weil es auch ein sehr, sehr kalter Tag und verschneiter Tag war, wo die das dann da gemacht hat, war zu der Zeit, glaube ich, einer der teuersten Werbespots auch.
Glaube ich auch, ja. Also es war natürlich auch sowas gesehen, das ist haften geblieben halt. Ne? Da wusste ja jeder, warum du ein Quattro brauchst. Daraufhin haben auch alle dann, mein Fußballtrainer, der hat natürlich sofort ein Audi Quattro gekauft. Ja,
ja, das ist...
Weil das war ein überzeugendes Argument.
Ja. Ja, also weil... Ne, stell dir vor, du stehst an der Schanze in Garmisch-Partenkirchen und entscheidest dich dann halt auch mal spontan dann hochzufahren. Das ist ja Quatsch. Aber du kannst auch eine eigene 7-Schanzentournee machen dann. Rauf, runter. Brauchst du nur ein Audi, Quattro.
Ja. Aber ansonsten ist nicht viel Autowerbung hängen geblieben eigentlich, ne? Dass die so ein Klassiker geworden wäre. Die Audi-Werbung ist fast die einzige. Ich kann mich an keine einzige
erinnern. Die Fiesta-Werbung, die war auch sehr, sehr gut. Das meiste war sehr, sehr konservativ halt. Die haben sich nicht viel getraut. Da gibt's diese klassische Toyota-Werbung mit den Tieren, die dann da
toben. Ja.
Da ist wirklich nicht so viel Kreatives gewesen. Es gibt auch eine ganz schlimme Werbung vom Opel Corsa, wo man sich dann halt wirklich auch dem Publikum oder dem Zielpublikum auch total angebiedert hat. Da hat man dann mal was ganz Verrücktes für die jungen, verrückten Leute, die ja den Corsa dann letztendlich kaufen sollten, gemacht und hat den Corsa dann auch in ganz vielen verrückten Farben dann auch schrecklich.
Also ich habe jetzt noch ein paar Sachen zu essen. Das war ja immer
bitte.
Ein Thema.
Ja, bitte.
Eins natürlich klassisch, Doppelhaushälfte, zwei Mütter kommen raus, die eine ruft, Essen ist fertig, niemand kommt, die andere ruft, Miracoli ist fertig und alle kommen reingestürmt. Das war natürlich, so musste es sein, ne? Gab's bei uns natürlich nicht Miracoli. Ich habe das ja erst bei dir kennengelernt, auf unserer Zwangsverschleppung in Dortmund im Studio, wo wir bei dir übernachtet haben.
Also Miracoli, nochmal danke an Herrn Miracoli, Sie haben mein Leben verändert. Na toll, also ich liebe das heute immer noch. Es ist ja auch mittlerweile auch so ein fester Bestandteil der Trash-Community. Genauso wie die Raviolis von Maggi.
Kraft. Miracoli war immer Kraft. Als ich dann ausgezogen bin von daheim, da habe ich natürlich auch mich mit Miracoli aus. Es gab ja auch Tortellini von denen. Die hat ja auch eine leckere Soße und so. Und natürlich die klassischen Spaghetti Miracoli.
Die gibt's leider nicht mehr. Die Tortellinis mit dieser, so eine Sahnesoße,
ne? Genau, die gibt's nicht mehr. Ja.
Wenn ihr das hier hört, macht die bitte nochmal. Die waren cool.
Ja, die waren eigentlich, also es waren die ersten Tortellini, die ich gegessen hatte in meinem Leben. Und die gab es dann eine ganze Woche beim Christian. Immer. Aber war okay. Also man konnte die essen. Vor allem ging es schnell, ne, wenn man abends noch Hunger hatte. Da war ja nur, klar, man konnte auch in McDonald's fahren. Aber ich weiß gar nicht, ob die schon so lange über Nacht auf hatten wie heute.
Aber tatsächlich ist es auch heute immer noch so, wenn du Miracoli machst, das ist wirklich immer so ein Flashback in die Kindheit oder frühe Jugend.
Ja.
Es gibt nichts, was so schmeckt wie Miracoli.
Ja.
Wie auch immer die Herrenschaften das da geschafft haben. Respekt. Das hat mit Tomatensauce ja auch überhaupt nichts zu tun. Gar nicht.
Ja.
Aber toll. Wirklich toll.
Ja. Und dann habe ich noch Ferrero Rocher. Das kam damals auch auf.
Ja.
Und die haben so ein ganz luxuriöses Schloss, irgendeinen Empfang. Und dann ist der Diener quasi mit so einem Turm von Rochers, ich weiß nicht, wie viele Versuche wir gebraucht haben, um das aufzubauen, rumgelaufen und alle waren total begeistert. Natürlich mit dieser Goldummantelung hat es auch
geklebt, die Dinger.
Ja. Adel verpflichtet war der Slogan, den die damals
hatten.
Das hat gut funktioniert.
Aber wenn wir bei Ferrero Rocher sind, müssen wir auf jeden Fall auch nochmal über die Piemont-Kirsche sprechen. Es gibt gar keine Piemont-Kirsche.
Also das glaube ich auch, weil ich bin häufiger mal im Piemont. Wir wohnen ja nicht so weit davon weg. Ich habe auch lange gar nicht gewusst, dass wir da im Piemont sind, am Lago Maggiore und so weiter. Und ich habe da noch nie einen Kirschbaum gesehen. Also, klingt halt gut, ne?
Das ist eine geniale Idee. Lasst euch mal irgendwas Geiles einfallen hier für die scheiß Kirschen, die wir irgendwie aus Breckerfeld haben. Die müssen wir irgendwie den Leuten total schmackhaft machen. Und die haben wahrscheinlich auch so einen festen Deal mit irgendwie so einem Scheißbauer irgendwie aus Breckerfeld. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das haben die sich einfallen lassen. Das ist weder geschützt noch irgendein Dings. Und wahrscheinlich gibt's in Piemont gar keine Kirsche.
Aber halt nicht in dem Maße. Ist auch wieder so typisch. Ist ja kein italienischer Name, es ist ein französischer Name, aber die Piemont-Kirsche kommt aus Italien. Also wie passt das jetzt zusammen? Ich meine, gut, es ist wie deutsche Vita rein Paris. Ist genau das Gleiche. Anscheinend war diese Kombination Mailand, Madrid, scheißegal.
Hauptsache Italien. Das Gleiche.
Also der deutsche Bildungsstand in den 80ern. Ja, da ist es einem nicht aufgefallen. Ne? Das ist auch einer meiner Lieblingsdinger. Ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Ne? Mit deutsche Vita. Ganz toll, der Song. Die Werbung war auch immer ganz nett, hat mich aber nicht animiert, du darfst Produkte zu kaufen. Damals musste man ja nicht aufs Gewicht achten.
Da gab's dann auch, du darfst Wurst und so, ne?
Ja, genau, das gab's auch, ja. Was ich noch hatte, was ich letztens, wo ich wieder drauf gestoßen bin, Bonduelle. Bonduelle ist das famose Zartgemüse aus der Dose. Das gab's den Radetzky-Marsch, lief da, und es waren immer so mit Comics gemalt, Sachen, wo das Gemüse so rumgelatscht ist. Das habe ich letztens meinen Kindern gezeigt. Daraufhin wollten die auf einmal auch Bonduelle essen. Das funktioniert immer noch. Siehst ich weiß gar nicht, ob man die noch bekommt, so normal im Supermarkt.
Ja.
Ich wollte das immer haben, wegen der Werbung natürlich. Meine Mutter hat natürlich die Aldi-Erbsen gekauft. Ja, Bonduelle war schon besser, so in meiner Erinnerung.
Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die im Discounter die gleiche Zulieferer haben. Aber wie dem auch sei, die Werbung war wirklich toll. Das war richtig gut gemacht. Vor allen Dingen, es sprach halt wirklich auch die Zielgruppe an, die dann am nächsten Tag sich auf den Boden des Supermarkts geworfen hat und gesagt hat, hallo, ich will aber den Bonduelle-Mais haben. Ja.
Ich meine, auch wenn es auch aus der Dose war,
ja,
das hat dazu geführt, dass wir es halt essen wollen. Ne?
Ja, also, es gibt wahrscheinlich auch bis heute noch viele Kinder, die denken, dass Mais in Dosen wächst.
Genau.
Wenn man zusammen mit dieser Lake da einschließt.
Onkel Dittmeier habe ich noch, entweder frisch gebrannt.
Onkel Dittmeier, ja.
Genau, den Song findet ihr dann auch in der Spotify-Playlist, Tötet Onkel Dittmeier. Das war dann so eine Reaktion von den angefahrenen Schulkindern. Das ist der Rowdy vom Philipp Boa gewesen, der das gemacht hat. Heaven, der hat das gesungen. Ich habe da noch Captain Igloo.
Oh ja.
Aber Fischstäbchen war trotzdem nicht mein Ding.
Ist der in den 80er Jahren zum ersten Mal aufgetaucht?
Das weiß ich nicht, aber er war auf alle Fälle in den 80ern, war Captain Igloo war da. Sein Kinderpiraten und Iglo-Spinat mit dem Blub. Den gab es natürlich auch. Spinat
fand ich furchtbar. Du magst keinen Spinat?
Nee.
Gar nicht?
Frischen Spinat als Salat schon, aber das war das Schlimmste, wenn meine Mutter Spinat gemacht hat. Also da hast du alle Strafen der Welt, hast du mir aufdrücken können. Ich habe es trotzdem nicht gegessen. Ich find's heute noch furchtbar.
Was?
Vor allem diesen gefrorenen, pumpigen, also da hat es auch nicht mit dem Blue Pearl auch nichts geholfen. Das hat meine Mutter dann tatsächlich mal gekauft, weil sie gedacht hat, wer würde ich dann vielleicht lieber essen? Nee, also
Spinat. Also ist kein Rahmspinat?
Nein, echt eklig. Und diese Gelüge mit dem Popeye, von wegen Spinat hätte so viel Eisen, das stimmt ja alles gar nicht. Spinat geht gar nicht.
Ich esse nur Rahmspinat. Also ich hasse frischen Spinat. Da haben meine Eltern auch irgendwie was falsch gemacht.
Ich wusste gar nicht, dass es frischen Spinat gibt. Ich kannte das nur in diesen Blöcken, die du das gefroren kaufen kannst.
Ja.
Das, da ist mir Spinat nie über den Weg gelaufen.
Der wächst in der Tiefkühltruhe, wächst der.
Ja, genau.
Wo mir doch keiner was erzählt.
Ja, und dann natürlich gab's auch Musik, die war vor allen Dingen immer mit Getränken verbunden, interessanterweise, die dann auch in die Charts gekommen ist. Also Robin Beck, First Time, First Love, war in 8 Ländern Nummer 1, Coca-Cola. Dann der Bacardi-Song, der lief ja auch immer rauf und runter. Und natürlich Sail Away, Becks auch. Also irgendwie haben die es immer geschafft mit Getränken, musste immer einen geilen Song haben. Geil, also immer einen Ohrwurm-mäßigen Song haben. Und die sind dann häufiger auch in die Charts gekommen und haben das dann richtig ausgenutzt damals.
Habe ich gestern noch im Radio gehört, Like Ice in the Sunshine.
Ja. Das ist also auch in den Charts. Ja, also jetzt habe ich einen noch, das war Ende der 80er. Nee, ja. Zwei habe ich noch. Einen noch mit Essen und zwar Karo Landcafé. Ich mag Karo, das war Volker Lechtenbrink und ich habe das ja nie kapiert, was das sein soll. Ich trinke ja keinen Kaffee, aber Karo Landcafé, der Name verrät das ja schon, der besteht aus Gerste, Gerstenmalz, Zikorie und Roggen. Es war gar kein richtiger Kaffee.
Früher nannte man das Muckefuck. Also ja, genau. Wenn ich jetzt von früher spreche, spreche ich von einer Zeit, in der ich selber noch nicht geboren war. Das war ein Kaffeeersatz im Nachkriegsdeutschland.
Dass sie in den 80ern noch so massive Werbekampagnen gefahren haben, dass ich mich an den Song noch so gut erinnern kann, ist ja...
Gibt's den noch?
Ja, es gibt tatsächlich noch Karo. Ich habe nachgeguckt, das Nestle-Produkt. Es gibt noch Karo. Ich konnte mir das auch nicht von, keine Ahnung. Also auch in der deutschen Verpackung nicht irgendwie, dass du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, in irgendeinem anderen Land, wo die sich keinen Kaffee leisten können, gibt es noch Karo, ja.
Aber also ich glaube, das ist auch, es gibt wahrscheinlich echt so 100.000 Leute in Deutschland, die darauf schwören, die nichts anderes trinken.
Ja, die tun es halt als gesunde Alternative jetzt vermarkten, weil der kein Koffein hat und natürlich auch regional angebaut wird. Also du brauchst ja logischerweise auch keine Kaffeebohnen und daher verträglicher wäre. Kann sein. Weiß ich nicht, ich habe es nie getrunken.
Schmeckt auch furchtbar. Schmeckt furchtbar.
Kann ich mir vorstellen, ja. Und dann der einzige, den ich noch habe, ist die Gib AIDS keine Chance mit Ingolf Lück, der im Supermarkt Kondome kaufen will mit Tina, Heller von Sinn. Genau, er steht dann da und will die Kondome kaufen, hat sie natürlich schön versteckt und dann schreit die durch den ganzen Supermarkt, Tina, was kosten die Kondome? Ursprünglich hat sie übrigens Rita gerufen, aber weil die Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth damals hieß, hat man das abgeändert, dann hat sie Tina gerufen. Und alle haben es natürlich gewusst, selbst die Omi, die neben ihm steht, was die Kondome kosten, ja. Also, tja.
Ja, verrückte Zeit.
Disco-artig. Ja, dann würde ich sagen, dann löse ich mal unsere Lügen und Wahrheiten auf. Ich wiederhole nochmal kurz, da kannst du nochmal deinen Tipp abgeben. Das erste Wicked Spearmint Gum gibt es heute nicht mehr, behaupte ich. Ist also nicht mehr erhältlich. Was meinst du?
Doch.
Doch? Du meinst, es gibt's noch? Okay, dann das zweite. Frau Antje ist damals gefeuert worden, weil sie 1984 sich für den Playboy ausgezogen hat.
Ich werde das gleich googeln, das muss ich sehen. Nein, ist sie nicht gefeuert worden.
Ist sie nicht.
Die Holländer sind doch total liberal.
Die Calgonit-Frau, die dann, klappt's auch mit dem Nachbarn, die war 7 Jahre mit Udo Lindenberg liiert.
Ja, und wer könnte Calgonit zum Befreien der Venen und allem besser gebrauchen als er? Ja, das glaube ich auch, ja.
Also, das heißt, ja, aber Moment, jetzt sagst du, zwei stimmen nicht, oder? Du hast gesagt, wirklich
stimmt.
Nein. Wirklich
stimmt. Wirklich stimmt. Gibt's noch?
Das wäre aber eine eigene Lüge, weil ich behaupte, das gibt's nicht mehr.
Ach so, ja.
Du hast jetzt gesagt, Frau Antje stimmt nicht und Calgonit stimmt. So, und was jetzt mit Wrigley's?
Du sagst, das gibt es nicht mehr.
Ja.
Ich sage, das gibt es noch. So, also, Lüge.
Du sagst, das ist eine Lüge, dann stimmt es mit Frau Antje. Ja. Okay, dann löse ich mal auf. Also tatsächlich, Wrigley's gehört seit 2008 zu Mars und die haben die Produktion von Wrigley's Spearmint Gum 2022 eingestellt. Das ist nicht mehr erhältlich.
Ach, das ist doch scheiße.
Es gibt natürlich noch Kaugummi in dieser Art und Weise, aber findet man ja auch gar nicht mehr im Supermarkt, aber nicht mehr Wrigley's Spearmint Gum. Das zweite, Frau Antje, gibt es seit 1961. Und ins Leben gerufen wurde sie vom Niederländischen Büro für Milcherzeugnisse. Seit 1974 war die dritte Frau Antje Ellen Söters. Und die war 1984 tatsächlich im deutschen Playboy. Doch wie damals kolportiert wurde, wurde sie deswegen nicht gefeuert, sondern hatte ihren Vertrag selber schon gekündigt. Die hatte nämlich keinen Bock mehr, ständig Käse zu verkaufen. Und außerdem warst du auch ganz richtig gelegen. Ihre Fotos waren nämlich vorher schon im amerikanischen Playboy erschienen und im niederländischen Playboy. Und sie war sogar die allererste niederländische Playmate überhaupt. Aber das hat dort niemanden gestört. Und erst als sie in Deutschland rausgekommen ist, da war das dann natürlich ein Riesenskandal, weil
ja, ist klar,
im Playboy war. Aber war ihr dann egal, weil sie gekündigt hatte. Sie hat später dann eine Modelagentur geleitet. Und das dritte, da warst du richtig, die Calgonit-Frau, das ist Maria Bachmann. Und die war in den 80ern 7 Jahre mit Udo Lindenberg liiert, hat auch ein Buch darüber geschrieben, weiß nicht mehr, irgendwas mit Panikrocker, keine Ahnung. Heute ist sie erfolgreiche Schauspielerin und Drehbuchautorin.
Also, wenn man Udo Lindenberg hinter sich gebracht hat, dann kann nichts mehr schief gehen.
Kann ich nur noch sagen, wer weiß, was Nescafé, ich bin so frei, von wem das ist, bitte einen Hinweis an christian@purwin-und-kova.com. Und wenn ihr noch einen anderen Hinweis habt, dann müsst ihr uns den auch schicken. Und zwar, Christian, wir haben noch was vor, ne? Wir wollen in der übernächsten Folge noch ein bisschen was von euch wissen. Wir haben überlegt, ihr sollt uns mal sagen, was für euch der absolute Top-Hit der 80er Jahre ist. Ihr dürft nicht 2 nennen, ihr dürft nicht 3 nennen, auch keine Top 10, nein. Ein Song. Ihr müsst euch auf einen Song aus den 80er Jahren festlegen und uns sagen, bitte per Audio-Nachricht oder gegebenenfalls auch per Mail, was ist euer Song der 80er Jahre, euer Lieblingssong der 80er Jahre. Ich selbst weiß auch noch nicht, was meiner ist. Ich muss mal auch in mich gehen, mir das überlegen. Wir werden es dann natürlich auch offenbaren tun. Also, da sind wir auf euch angewiesen. Schickt uns bitte eine Audio-Nachricht oder ein Mail an christian@purwinundkova.com oder auf unserer Facebook-Seite könnt ihr uns das schicken. Die findet ihr natürlich bei Facebook. Ich pack's in die Shownotes auch rein und dann schickt ihr uns ein paar schöne Beispiele und dann machen wir da eine schöne Sendung mit dem Top-Hit der 80er Jahre. Dem einen, der alles bestimmt hat.
So, jetzt habt ihr mal die Chance, selber hier die Regie zu übernehmen. Erzählt uns das mal. Wir wollen das hören. Sagt noch 1-2 Sätze zu der Geschichte, die ihr damit verbindet. Euren ersten Sex, euer erstes Auto, wie auch immer. Da gibt's bestimmt einige schöne Geschichten und wir würden die gerne alle hören. Schickt uns das. Wir freuen uns darauf.
Genau. Ansonsten gibt's noch irgendwas zu sagen von unserer Seite?
Nochmal willkommen in der 3. Staffel. Ihr seht, wir haben noch Bock hier auf euch und wir haben noch Bock auf die 80er Jahre. Es gibt immer noch viel zu erzählen. Wir werden in dieser Staffel einige spannende Themen und schöne und weniger schöne, aber interessante Gäste hier haben. Freut euch drauf.
Genau. Nächste Folge kann ich schon mal ankündigen. Der Interview war eine der Ikonen aus den 80er Jahren, aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle. Das wird auch sehr, sehr interessant werden.
So, das war unsere Aufnahme zum Thema Werbung. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Und jetzt spielen wir wie immer noch einen Song von Purwin und Kova. Und zwar vom Album 3 Vegas. Das war damals auf Kassette erhältlich. Und da haben wir einen Song, der klingt auch so ein bisschen wie eine Werbung für eine ganz bestimmte Art von Haarschnitt. Ja, viel Spaß mit Purwin und Kova, Brazilian Cut.
Real men are masculine and smell good. can shave it, then decorate it. We can shave it, then decorate it. We can shave it, then decorate it. We can shave it, then decorate it with a merkin. A cute fairy pubic wig that comes in a myriad of styles. Animal, vegetable, and insect shapes, including ginger midge, man-eater, airy Mary, fatsy wetsy, and the best-selling Chicago O'Hare International Airport landing strip.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.